SWR Kultur Gespräch
mit Christine Hartauer und mit dem Autor Ilja Matusko. Hallo Ilja, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ilja, du hast eigentlich den Traum von vielen Kindern gelebt. Du hattest quasi Zugriff auf Pommes und Schnitzel, wann immer du Lust drauf hattest. Und wenn du noch Lust auf ein Dessert hattest, wie etwa ein Eis, dann lag eins in der Kühltruhe quasi bereit. Denn deine Eltern haben in den 80ern und 90er Jahren verschiedene Gaststätten in Bayern betrieben. Und du und deine Schwester, ihr habt quasi mitgeholfen, wann es ging. Und wie dich diese Zeit und auch diese Herkunft geprägt haben, darüber schreibst du in deinem Buch Verdunstung in der Randzone. Und was es bedeutet, in prekären Verhältnissen aufzuwachsen, Klassismus zu erleben, aber auch diese Klasse zu verlassen, darüber sprechen wir heute. Als erstes möchte ich mit dir aber über Pommes sprechen, denn die kommen an wichtigen Stellen in deinem Buch immer wieder vor. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, warum steht dieser Pommesgeruch so für deine Kindheit?
Ja, du hast es eben schon erwähnt. Also meine Eltern haben in der Gastronomie gearbeitet, 7 Tage die Woche, von früh bis spät. Und ich bin dann quasi sozusagen hinter der Friteuse eigentlich groß geworden. Du hast es ja auch schon angerissen gerade. Ich habe früh mitgeholfen, habe das Bier gezapft, bin zu den Tischen, habe die Teller serviert und wieder abgeräumt und war sehr früh eingebunden in diesen Betrieb. Und in der Gastronomie ist es ja so, wie in anderen Familienbetrieben auch, dass man mit und in der Arbeit der Eltern aufwächst und es eigentlich gar keine Trennung mehr gibt zwischen Arbeitsleben und Freizeit. Das ist beides verschmolzen. Und deswegen hat das nicht nur meine Eltern sehr geprägt, ihre Arbeitsbiografie, dieses jahrelange sich abmühen, sondern eben auch mein Leben von Kindheit an sozusagen hat das sehr, sehr beeinflusst, weil ich sehr, sehr viel Zeit dort in der Wirtschaft verbracht habe eben. Und sinnbildlich dafür steht eben der Pommesduft, den man so mit sich herumschleppt, wenn man in der Gastronomie arbeitet. Viele, die in der Gastronomie arbeiten, werden das kennen. Auch andere Gerüche, sozusagen Arbeitsgerüche, die man nicht so leicht los wird, weil man eben sozusagen sich den ganzen Tag da aufhält.
Das heißt, du hast es gerade beschrieben, du hast sehr viel Zeit in der Wirtschaft verbracht und du hast es auch beschrieben quasi, dass dieser Geruch, wenn man eben auch in einer Küche ist, sowas bleibt an einem haften. Was verraten denn Gerüche über soziale Herkunft oder was haben sie über dich verraten?
Also im direkten Sinne ist der Geruch, also kann der Geruch auch ein Marker sein für den Ort, wo man herkommt. Es gibt Gerüche, die darauf hindeuten, dass man eher aus gehobenen Schichten kommt, wo man sich vielleicht teure Parfums leisten kann, natürlich dezent aufgetragen, wo man in großen, hellen Wohnungen lebt, die besonders riechen nach Büchern, nach Kaffee, nach Naturmaterialien, all das. Und es gibt gesellschaftliche Orte, an denen man sich vielleicht nicht so leicht mit Frischluft versorgen kann, wo man vielleicht in den weniger guten Vierteln lebt, wo Abgasbelastung herrscht und wo man auch die Gerüche der Arbeit mit nach Hause bringt, sei es jetzt aus der Landwirtschaft, aus der Industrie oder eben auch in meinem Fall aus der Gastronomie. Und also es geht im direkten Sinne um den Geruch an sich, aber noch viel mehr geht es um die Auf- und Abwertungen, die damit einhergehen. Das heißt, für mich ist der Geruch auch sozusagen eine Metapher dafür, im übertragenen Sinne, wo man herkommt und was so an einem haften bleibt, wie du es gerade gesagt hast, weil es geht nicht nur um den Geruch an sich, sondern auch, was er bei anderen auslöst. Und Arbeitsgerüche, wenn jemand nach Arbeit riecht oder nach Pommes oder nach Fabrik oder Motoröl, dann ruft es in der Umgebung eigentlich sehr häufig Abneigung hervor. Und das hat mich sehr interessiert. In meinem Fall war es eben der Pommesgeruch, der so an mir haftete, den man auch selbst dann nicht mehr bemerkt, der sich sehr, sehr intim und persönlich anfühlt, aber der natürlich eine gesellschaftliche Ursache hat, weil es nur gewisse Leute eben trifft. Und ja, das hat mich sehr, sehr interessiert, als ich darüber nachgedacht habe, dass der Geruch eben auch ein soziales Unterscheidungsmerkmal sein kann und mit Ab- und Aufwertung einhergeht.
Ich kann mir vorstellen, dass für dich als Kind erstmal dieses Erlebnis oder dieser Zugriff auf die Pommes, auf die Friteuse etwas war, was ja einen vielleicht eher beglückt als Kind. Also ich habe eine große Vorliebe für Pommes. Mich hätte das, glaube ich, sehr beglückt. Aber gleichzeitig hast du eben gerade erzählt, du trägst diesen Geruch auch mit dir in die anderen sozialen Räume, in denen du dich bewegt hast als Kind. Wann oder wie hast du wahrgenommen, dass du da quasi etwas mit dir herumträgst?
Das sind Schulkontexte gewesen, wie es so oft so passiert. Da wird man ja mit dem Anderssein hauptsächlich über die Schule konfrontiert, wenn man mit anderen SchülerInnen zusammen ist, die ja, oft sehr unnachgiebig sind und erbarmungslos. Ne? Kinder können auch sehr grausam sein und lassen einen das dann sofort spüren, wenn man etwas anders ist, eine andere Herkunft hat, einen anderen Namen hat, anders aussieht, einen gewissen Geruch mit sich herumträgt. Und naja, heute würde man Mobbing dazu sagen. Also ich wurde von SchülerInnen sozusagen ständig darauf aufmerksam gemacht, dass ich seltsam rieche, es wurden Witze gemacht und so weiter. Also selbst wenn es gar nicht der Fall gewesen war, musste ich immer damit rechnen, dass jetzt ein Lachen, ein Kichern im Hintergrund stattfindet oder jemand die Nase rümpft oder einen Witz macht. Und das hat mich meine Kindheit über sozusagen begleitet. Und man konnte diesen Geruch auch nicht wirklich loswerden. Also weil man eben, ne, weil ich eben in der Wirtschaft gelebt habe. Und selbst wenn man versucht, seine Klamotten zu waschen und so weiter, ist es etwas, was man nicht so leicht wegbekommt. Und deswegen ist es auch für mich eine gute Metapher für mein Thema. Ne? Man trägt etwas mit sich aus der eigenen Herkunft, das man eben nicht so leicht wegbekommt und was irgendwie auch unsichtbar ist und trotzdem sehr, sehr mächtig. Und ja, Kinder haben da sofort darauf reagiert und mir das zu verstehen gegeben. Ne?
Und du hast für dein Buch den Titel Verdunstung in der Randzone. Was hat es damit auf sich? Also was verdunstet da in welcher Randzone?
Verdunstung in der Randzone ist eigentlich ein Zitat aus einer Broschüre, die ich im Internet gefunden habe. Oder recherchiert habe, kann man eigentlich nicht sagen, weil es war einer der ersten Google-Treffer, wenn man danach sucht. Und in dieser Broschüre wird beschrieben, wie man Pommes richtig frittiert, also so eine Art Arbeitsanweisung im Umgang mit der Fritteuse. Und da wird dann beschrieben auf eine sehr physikalische Art und Weise, was mit der Pommes passiert, wenn man sie ins Fett taucht. Und mich hat das total fasziniert, wie auch als Kind mich die Fritteuse und die Objekte in der Küche und auch das ganze gastronomische Leben sehr, sehr interessiert hat und wie du anfangs auch gesagt hast, ich damit auch sehr, sehr viel Positives verbunden habe. In dieser Broschüre wird eben beschrieben, wie Pommes, was mit denen passiert physikalisch. Und dann gibt es dazu noch sehr, sehr schöne Sätze, die unter anderem sind, die Verdunstung in der Randzone führt zur Ausbildung der Kruste zum Beispiel. Und mich hat das sehr, sehr interessiert als Titel für das Buch, weil es im ersten Moment ja etwas bildungsbürgerlich klingt, die Verdunstung in der Randzone, und man irgendwie was Schöngeistiges erwartet. Und das ist ja auch ein sehr bildungsbürgerlicher Verlag, in dem das erschienen ist. Aber eigentlich ist es ein Zitat aus einer Pommesbroschüre. Und das ganze Buch arbeitet damit, dass ich sozusagen Dinge in meiner Umgebung auffinde und so wie Artefakte verwende und zusammenstückele und so eine Art Collage anfertige und man auch gar nicht mehr so richtig weiß, wie sind da so die Werthierarchien? Ne? Also ein Anliegen meines Schreibens ist auch, diese Werthierarchien und diese Geschmacksurteile ein bisschen zu hinterfragen. Also was gilt als hochwertig oder als vermeintlich minderwertig? Was ist schöngeistig, was nicht? Was ist guter Geschmack, was ist schlechter Geschmack? Deswegen eben auch meine Faszination für Pommes, wo viele vielleicht sagen würden, das ist für mich irgendwie Trash-Food. Und umgekehrt auch mein Bestreben, auch das Hochkulturelle so ein bisschen in Frage zu stellen. Und das habe ich dann schon gleich beim Titel sozusagen versucht klarzumachen.
Ja, weil du gerade sagst, quasi ein Titel, der irgendwie schöngeistig klingt, aber quasi aus einer so sehr praktischen Broschüre kommt. Ich habe natürlich auch bei diesem Titel gleich irgendwie Assoziationen bekommen, quasi was könnte die Randzone sein, was könnte wo was verdunsten. Und ich habe mich gefragt, ob dieser Titel vielleicht auch eben für diese Erfahrung, die du gerade eben beschrieben hast, steht, nämlich dieses Gefühl quasi in zum Beispiel in Klassensituationen oder in Situationen mit Freunden, Freundinnen an den Rand gedrängt worden zu sein. Also ist das vielleicht auch quasi sozusagen soziologisch gesehen eine Randzone, die du erforscht in deinem Buch oder der du nachgehst oder die du vielleicht auch erlebt hast?
Ja, das kann man auf jeden Fall noch so ergänzen, dass der Titel mehrdeutig ist. Er lässt sich auf verschiedene Arten interpretieren. Und das hat mir gut gefallen an dem Titel. Und natürlich kann es auch so gelesen werden, dass es mir um gesellschaftliche Randbezirke geht, die ich so ein bisschen versuche, literarisch zu erkunden und auch sichtbar zu machen. Das auf jeden Fall.
Du hast in deinem Buch auch viele Autoren, Autorinnen, die du zitierst, unter anderem Roland Barthes und seinem Band Mythen des Alltags. Und da gibt es eine Szene, da geht es um einen General, der nach dem Waffenstillstand in Indochina als erste Mahlzeit nach Pommes frites verlangt und mit der Begründung quasi, Pommes frites seien für ihn ein Sehnsuchtsobjekt. Es gibt ja auch diesen Spruch, Pommes frites seien frittierte Sonnenstrahlen. Den fand ich immer sehr schön. Was sind Pommes frites denn für dich mittlerweile?
Im ersten Moment denke ich auch an Sommer, Sonne, Freibad. Ich bin auf dem Weg hierher, das kann ich vielleicht kurz erwähnen, an McDonald's vorbeigelaufen, hatte direkt Lust, mir eine Portion Pommes zu kaufen. Also ist für mich auch was sehr positiv Besetztes, weit in die Kindheit zurückreichendes, Faszinierendes. Also auch die Friteuse an sich als Objekt finde ich irgendwie faszinierend. Das hat mich als Kind auch schon fasziniert, was da passiert. Und ich mag Pommes nach wie vor sehr, sehr gerne und esse sie auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich habe bei einer Lesung in München, habe ich dann so ins Publikum hinein erzählt, dass ich gerne zu McDonald's gehe und dann schlug mir so eine Welle an Abscheu und so Naserümpfen entgegen. Und das ist bis heute sozusagen, ich weiß nicht genau, es geht gar nicht um den Geschmack an sich bei den McDonald's Pommes, sondern es geht auch sozusagen um eine gewisse kindliche Erfahrung, die man damit verbindet. Und viele kennen das bestimmt, dass McDonald's eben, Klammer auf, natürlich ein böser kapitalistischer Konzern, Franchise und so weiter, alles problematisch, Klammer zu, aber trotzdem entwickeln, wahrscheinlich auch dank des McDonald's-Marketings, viele Kinder eine ungeheure Faszination. Und
ja, das Happy Meal und so, die kleinen Spielsachen, die man noch bekommen hat, die Kindergeburtstage, die man dort feiern konnte mit dieser Clownsfigur und so. Also ja, das haben diese Fastfood-Ketten schon gut gemacht, dass es quasi so auch als Familienort irgendwie wurde, mit dem Spielplatz davor und so. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Ja, genau. Und mir geht es auch sehr, sehr viel mehr um solche Kontexte. Also welchem Sinn oder welcher Bedeutung gebe ich einem Geruch oder einem Geschmack oder einer Portion Pommes? Es hat eben sehr viel mit, ne, auch mit Lebenssinn oder Kindheitserinnerungen oder auch Werthaftigkeit zu tun. Also eine Portion Pommes oder Ferrari-Bettwäsche oder meine Zigarettenschachtelsammlung, die ich als Kind hatte, das ist nicht alles minderwertig, sondern es hat eine gewisse einen Lebenssinn sozusagen verkörpert. Und das wird oft unterschätzt bei dieser Betrachtung von Klassen und Klassenzugehörigkeit, wenn man sozusagen sich solche Dinge anschaut, Kunst und Kultur, Umgang mit Essen, wie verhalten sich die Menschen, wie kleiden sie sich, dass da immer noch sehr, sehr viel Abwertung und Ausgrenzung stattfindet von solchen Dingen.
Du erzählst auch in deinem Buch, dass quasi Pommes und Krautsalat so ein Familienessen bei euch sind, wenn du mit deiner Schwester und deinem Vater zusammenkommst. Da mochte ich die Kombi auch sehr gerne. Man hat quasi das Kraut, was irgendwie so auch viele positive Eigenschaften hat, aber eben auch die Pommes. Aber Krautsalat zum Beispiel würze ich immer mit viel Salz, damit es so schön saftig auch wird. Also irgendwie passt das schon sehr gut zusammen. Ich kann mir die Kombi gut vorstellen. Wie redet ihr denn heute über Essen in der Familie?
Essen ist nach wie vor sehr, sehr wichtig in meiner Familie. Obwohl wir in der Gastronomie gearbeitet haben und das Essen sozusagen immer im Vordergrund stand, war es immer das Essen für die Gäste, was wichtig war. Ne? Also es ging immer darum, die Gäste zu versorgen und es den Gästen recht zu machen. Die kamen an erster Stelle. Und das gemeinsame Essen hatte da nicht so wirklich einen Platz. Also es gab jetzt nicht das gemeinsame Abendessen oder das gemeinsame Mittagessen. Dafür hat die Arbeit in der Gastronomie keinen Platz gelassen. Also jeder hat dann gegessen, wann gerade so eine Lücke war. Und ein gemeinsames Essen gab es ganz, ganz selten, weil wir eben auch keinen Ruhetag hatten und auch nachmittags nicht zu. Also von morgens bis abends wurden die Gäste versorgt. Das heißt, das Essen hatte bei uns so eine seltsame, widersprüchliche Bedeutung. Einerseits sehr, sehr wichtig zu sein, aber für uns selbst als Familie, als Familienritual hat es lange keine Rolle gespielt. Aber meinem Vater zum Beispiel ist es bis heute wichtig, uns zu bekochen. Er war auch damals schon Koch in der Wirtschaft meiner Eltern und ihm ist es sehr, sehr dran gelegen, dass wir dann jetzt, wo er nicht mehr in der Wirtschaft stehen muss, gemeinsam zu Abendessen, wenn ich ihn besuche. Man muss ja dazu sagen, dass er nicht in Deutschland lebt, auch nicht aus Deutschland kommt, sondern in den 70ern aus Jugoslawien nach Deutschland eingewandert ist und dann Anfang der 2000er Jahre wieder zurückgegangen ist. Das heißt, ich sehe ihn auch nur ein paar Wochen im Jahr und dann innerhalb dieser Zeit ist das Essen immer sehr, sehr wichtig und auch so der Zeitabschnitt im Tag, wo man zusammenkommt. Und wir reden dann auch gar nicht so viel über das Essen, sondern es ist wichtig, dass es uns schmeckt. Und es sind dann oft Gerichte von früher, ne? Also die es in der Wirtschaft schon gab, die mein Vater uns dann zubereitet.
Ich beobachte so ein bisschen, dass quasi, ich nenne es jetzt ganz grob gesagt, diese deftige Hausmannskost irgendwie so ein Upgrade erfährt. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Burgerläden, die so pilzartig aus dem Boden geschossen sind und die heißen dann Daily Burger oder jetzt habe ich letztens gesehen, es gibt Smash Burger und die kosten dann alle irgendwie 18 Euro aufwärts und sind quasi regionale Schlachtereien und Bäcker und die Salzgürkchen kommen auch aus der Region und alles Bio. Aber es ist eben auch quasi so sehr schick. Ich erinnere mich an den Hype der Süßkartoffelpommes, die dann quasi die Kartoffelpommes Pommes zu verdrängen, drohte. Genau, ich weiß nicht, wie schaust du da drauf? Erfährt die Pommes da quasi auch so einen so einen Wechsel gerade? Erlebt die so einen Aufstieg?
Schwer zu sagen. Ich glaube, die Pommes ist in jeder Klasse essbar mittlerweile, von der McDonald's-Pommes, die viele wahrscheinlich als ungenießbar empfinden würden, bis hoch zu Sterne-Restaurants. Vermutlich, da bin ich selten, habe auch wenig Lust, mich in diesen Kreisen zu bewegen, irgendwie elegant essen zu gehen, weil es für mich gar nicht um das Essen an sich geht, sondern eben um den Kontext, in dem er stattfindet. Und ganz oft fühle ich mich dann in so etwas besseren Restaurants nicht so wohl, ganz anders als jetzt in der Billigpizzeria um die Ecke. Deswegen weiß ich nicht, ob in auch besseren Restaurants jetzt Pommes irgendwie eine Karriere eingeschlagen hat, kann ich nicht wirklich sagen. Aber von diesem Hausmannskost-Trend habe ich schon gehört. Natürlich findet er dann mit gewissen Aufwertungen statt, ne? Also es ist dann nicht einfach der Kartoffelstampf, sondern das ist natürlich nochmal anders zubereitet oder da steht dann vielleicht Kartoffelstampf drauf, aber da sind nochmal zwei oder andere raffinierte Zutaten dabei. Es muss immer raffiniert sein und nicht einfach. Das heißt, aus den einfachen Dingen, die erfahren so eine Art Klassenreise, vermutlich. Und ich war mal in einem besseren Restaurant, wo ich dann eingeladen war und da gab es Pommes und es waren dann so vier zu einer Raute gelegten Kartoffelstreifen, die so in Öl getunkt waren und das hatte quasi gar nichts mehr mit Pommes zu tun, so wie ich sie verstehe, als großen Haufen knusprigen Kartoffelsnacks, sondern das war irgendwas ganz anderes, aber nannte sich dann Pommes und ja, also der Pommes tut nicht jede Klassenreise gut, vielleicht würde ich dann behaupten. Wie gesagt, ich stehe immer noch auf die McDonald's Pommes und ich finde die nach wie vor sehr, sehr lecker und würde quasi eine McDonald's Pommes jeden Restaurantbesuch dann vorziehen.
Du hast gerade beschrieben, quasi, wie sich das mit dem Essen bei euch verändert hat, wie quasi das jetzt so ein Bestandteil geworden ist, wenn du deinen Vater besuchst, im Gegensatz dazu, wie es eben früher war, als sie die Wirtschaften noch hatten. Was mochtest du denn am meisten, wenn ihr da als Kinder in der Wirtschaft unterwegs wart? Also dein Vater war in der Küche, deine Mutter hat im Service gearbeitet und du, deine Schwester, ihr habt, wenn irgendwie Zeit und Not am Mann war, quasi auch ausgeholfen. Was mochtest du denn am meisten von diesem quasi Leben als Kind in der Wirtschaft?
Also ich mochte, dass die Räume doch relativ groß waren. Es gab einen großen Betrieb sozusagen mit Versorgungsgängen und Kellern und einem Veranstaltungssaal nebenan. Da konnte man sich als Kind sehr, sehr gut bewegen, verstecken und an verschiedensten Orten aufhalten. Man muss dazu sagen, dass das alles nicht im Besitz war, sondern immer nur gepachtet, weil ich öfter die Frage höre, deine Eltern waren doch eigentlich gut situiert, die hatten doch eine Wirtschaft. Aber wenn ich von unserer Wirtschaft spreche, dann muss dann auch mitgeliefert werden, dass nichts davon uns gehört hat, sondern es war immer gepachtet. Das heißt, meine Eltern sind immer Schulden hinterhergelaufen. Bis heute hat mein Vater da noch nicht alles abbezahlt. Also es war trotz der langen, anstrengenden Arbeit auch immer schuldbelastet, diese Arbeit. Deswegen haben sie auch sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich das auch genossen habe. Also einerseits war es natürlich schwer, an meine Eltern ranzukommen. Also sie haben nicht durch Abwesenheit sozusagen einen Mangel ausgelöst, sondern durch eine Unnahbarkeit. Das heißt, ich war zwar immer mit meinen Eltern zusammen, aber konnte sie auch ganz oft gar nicht erreichen oder ansprechen, weil sie im Stress waren, ne? Und ich musste sozusagen immer aufpassen, dass ich sie nicht störe, dass ich nicht ins Tablett laufe aus Versehen. Es wurden heim mit heißen Tellern und Gläsern hantiert. Das heißt, es konnte immer irgendwas auch zu Bruch gehen und ich musste mich da vorsichtig in dieser Welt bewegen und nicht zum Störfall werden. Und umgekehrt habe ich das auch genossen, dass ich auch so eine gewisse Freiheit dadurch erlebt habe, dass meine Eltern auch wenig auf mich aufgepasst haben und ich mich da frei bewegen konnte und auch nachmittags nach der Schule machen konnte, was ich wollte. Also ich konnte den ganzen Tag unterwegs sein. Es gab nie die Vorschrift, dass ich jetzt, also als ich dann kleiner war schon, aber als ich älter war nicht mehr, wann ich zu Hause sein muss. Oder ja, also meine Eltern haben sozusagen wenig Blick auf mich gehabt und das hatte den großen Vorteil, dass ich auch eine gewisse Freiheit genießen konnte. Und das habe ich damals schon sehr, sehr genossen. Und ich mochte es auch, wenn die Wirtschaft voll war. Ich habe direkt nach der Schule gemerkt, wenn ich nach Hause kam, wie der Zustand und die Stimmung meiner Eltern ist, anhand der Wirtschaft. Wenn sie voll war, dann waren meine Eltern zwar im Stress, aber sie waren auch danach zumindest gut gelaunt, weil sie ein gutes Geschäft gemacht hatten. Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn die Wirtschaft leer ist. Dann sind meine Eltern zwar zugänglicher, hatten etwas mehr Zeit für mich, aber sie waren auch sehr, sehr schlecht gelaunt, weil sie sich dann fragten, warum das Geschäft so schlecht läuft. Und von dem her mochte ich es auch, wenn viel los war und ich vielleicht auch mal mithelfen musste, aber ich auch sehen konnte, dass wir es auch gemeinsam bewältigen. Das war ja auch immer sehr wichtig bei uns in der Familie, die Arbeit gemeinsam zu schaffen. Das ist ja auch in anderen arbeitsbelasteten Familien ein hoher Wert und etwas, worauf man sich legitimerweise auch was einbildet und auch so einen gewissen Ethos damit verknüpft, die Arbeit zu schaffen. Das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig und das ist auch in mich übergegangen, so diesen Arbeitsethos, den man natürlich hinterfragen muss, ne? Inwieweit geht das zu weit und inwieweit ist das eine Plackerei. Aber bis heute ist mir das wichtig, dass ich die Arbeit, die mir aufgetragen wird oder die ich mir selber so verspüre, dass ich das bewältige. Und wenn wir dann eine Großveranstaltung zusammen bewältigt hatten, dann waren das auch immer schöne Familienmomente. Das hört sich jetzt natürlich etwas schlimm an, weil man ja eigentlich mit Familienmomenten eher irgendwie einen Gang in den Park oder zum Spielplatz verbindet oder sonst irgendwie schöne Unternehmungen. Bei uns war das eben etwas anders. Für uns war es dann irgendwie schön, wenn wir so ein Event zusammen bewältigt haben.
Und welchen Blick hattest du auf die Gäste, die bei euch in der Wirtschaft waren? Ich musste so ein bisschen, als ich dein Buch gelesen habe, auch an die Bücher von Annie Arnaud denken, weil sie, also die französische Dritte-Nobelpreisträgerin, weil sie das Kind quasi auch einer Ladenbesitzerin und eines Gastronoms war. Ihre Eltern hatten so einen quasi, ja, ein Dorf nicht, aber Kleinstadtladen, wie so ein Tante-Emma-Laden. Und daneben war quasi die Wirtschaft. Das heißt, tagsüber gingen da die Ehefrauen zum Einkaufen in den Laden und abends saßen quasi ihre Ehemänner beim Bier gleich nebenan in der Wirtschaft. Und Annie Arnaud hat mit ihren Eltern über diesen beiden Räumen gewohnt und war dann quasi immer irgendwie im Kontakt, entweder mit den Kunden tagsüber, wenn sie von der Schule kam, oder halt eben abends mit den Leuten, die quasi in der Wirtschaft saßen. Und da habe ich mich gefragt, welche Beziehung hast du zu den Gästen gehabt? Wie hast du die erlebt?
Da muss ich noch mal ein bisschen weiter vorne ausholen. Meine Eltern haben zwar in der Gastronomie gearbeitet, haben das aber eigentlich nicht gerne getan. Also sind da so reingeraten, weil man in den Ende der 70er, 80er Jahre halt leicht ein Lokal aufmachen konnte. Waren aber keine berufenen GastronomInnen und wollten diesen Job eigentlich auch nicht machen ihr Leben lang. Es wurde dann irgendwann zu so einer Sackgasse. Aber eigentlich haben sie mit der Gastronomie immer was Mühevolles und was Quälendes verbunden und auch uns sozusagen signalisiert. Deswegen waren die Gäste auch eigentlich eher etwas, also man hat sie natürlich zum Leben gebraucht und auch gerne bewirtet, aber man wollte sie auch schnell wieder loswerden oder beziehungsweise war auch froh, wenn dann die Arbeit geschafft war und die Wirtschaft wieder leer. Das heißt, die Gäste hatten so eine zwiespältige Rolle für uns. Natürlich waren sie auch anstrengend in dem Sinne, dass sie sich beschwert haben oder nicht zufrieden waren oder Druck ausgeübt haben. Deswegen habe ich als Kind Gäste auch nicht so sehr gemocht. Natürlich gab es ein paar Stammgäste, die vielleicht auch freundschaftlich mit meinen Eltern dann verbunden waren und immer wieder kamen. Und zu denen hatte ich dann auch ein gutes Verhältnis. Aber generell war ich den Gästen gegenüber eher skeptisch eingestellt. Ja, wie so eine Besatzungsmacht, die so in das eigene Heim einfällt und der man so ausgeliefert ist. Ne? Also die Gäste kamen immer an erster Stelle, wie ich vorhin schon gemeint habe. Das heißt, ab dem Moment, wo die Wirtschaft auf war, hatten sie die Hoheit darüber, wo sie sich aufhalten. Wenn ich am Stammtisch saß und da irgendwie gezeichnet habe und dann kam da jemand, musste ich halt weg. Also in so kleinen Gesten zeigte sich auch, dass die Gäste immer an erster Stelle waren und ich musste dann auch so eine gewisse Rolle spielen. Das fehlt sich ja dann fast so wie auf einer Bühne. Nicht nur, dass ich die Arbeit dort machen musste, sondern ich musste ja auch eine gewisse Höflichkeit und Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit an den Tag legen und damit ja auch sehr früh schon diese Rolle des Dienstleisters spielen, der dann irgendwie gut gelaunt an die Tische kommt und dann die Gäste anlächelt. Das ist natürlich auch als Jugendlicher dann nicht immer so leicht, wenn man irgendwie aus der Schule kommt und gerade irgendwie nicht so viel Lust hat auf Arbeit. Und diese Theaterszene bedeutet ja auch, dass man dann froh ist, auf die Hinterbühne gehen zu können und dann durch die Schwingtür in die Küche zu verschwinden und keine Gäste mehr um sich herum zu haben. Und das genießen alle, die in der Gastronomie arbeiten, glaube ich, sich mal kurz zu entfernen und den Raum der Gäste zu verlassen. Das hatte ich natürlich auch. Und ich war auch froh, wenn ich nicht in der Nähe der Gäste war oder sie, wie gesagt, wie aus der Wirtschaft wieder raus waren.
Und wie war das dann so? Weil deine Eltern, die haben quasi, wenn eine Wirtschaft nicht gut lief, haben sie sich eine neue gesucht. Das hat dann wahrscheinlich auch Ortswechsel bedeutet. Was hat das für dich bedeutet, diese Wechsel als Kind oder auch als Jugendlicher dann beim Aufwachsen?
Ja, alle paar Jahre sind meine Eltern umgezogen. Das bedeutete für mich eben auch öfter mal die Lebensumgebung zu wechseln, auch die Schule zu wechseln, an einen neuen Ort zu kommen. Auch natürlich FreundInnen zu verlieren, in jungen Jahren schon, also bevor man es überhaupt sozusagen prozessieren kann, gab es schon so erste Freundschaftsverluste. Da habe ich dann erst im Nachhinein so festgestellt, wie sehr mich das auch beschäftigt hat als Kind. Das ist natürlich nicht nur schön. In gewisser Weise gibt es vielleicht sogar eine mehrfache Ortlosigkeit, die jetzt für mich entstanden ist in den letzten Jahrzehnten. Einerseits habe ich ja sozusagen die soziale Welt oder intellektuelle Welt meiner Eltern so ein bisschen verlassen. Dadurch, dass wir die Wirtschaft immer wieder gewechselt haben, gibt es auch nicht diesen einen Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Es gibt auch ganz oft die Wirtschaft nicht mehr in der Form, entweder weil sie abgerissen wurde oder weil sie umgebaut wurde. Das heißt, selbst wenn ich zu diesen Orten zurückkehre, dann existieren sie nicht mehr auf einer physischen Art. Und wenn man noch das Herkunftsland meines Vaters hinzunimmt, der aus Jugoslawien nach Deutschland kam, das Land ist ja auch zerfallen in den 90ern und da herrscht so eine irgendwie doppelte oder dreifache Ortlosigkeit in mir auf eine Art. Aber auch, um was Positives daraus zu ziehen, ich habe halt auch gelernt, an verschiedenen Orten zu leben und dann auch, um es positiv zu wenden, auch eine gewisse Ungebundenheit. Das heißt, mir ist es auch möglich, dann die Stadt zu wechseln. Und es gibt gar nicht diesen einen Ort meiner Kindheit, dem ich jetzt so hinterher trauern könnte, sozusagen. Und das hat ja auch eine gewisse, das sind ja auch Vorteile, die damit einhergehen und nicht nur irgendwie ein Nachteil.
Ich habe noch in dem Zuge eine Frage, wenn wir quasi noch an diesem Ort der Wirtschaft sind und der Frage, was war das für ein Ort, was hat das für dich, für dein Aufwachsen bedeutet? Da hast du eine Geschichte über deinen Vater, die hat mich sehr berührt. Ich fange sie mal an zu erzählen, vielleicht kannst du sie zu Ende führen. Und zwar hat dein Vater, der eben, wie du gerade schon gesagt hast, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammte, irgendwann einer der Wirtschaften seine Gäste gefragt, was er denn tun müsse, um quasi zu ihnen zu gehören. Und sie haben gesagt, wenn du mal einen Wolpertinger fängst, und ein Wolpertinger ist ein bayerisches Fabelwesen, das man natürlich nicht so wirklich einfangen kann. Und was hat dein Vater ihnen dann geantwortet?
Ich glaube, in dem Moment hat er nur mitgelacht, weil auch gelacht wurde. Es sollte ja auch so eine Art Scherz sein. Das ist ja auch, ja, es war eine Art, ihn ein bisschen aufzuziehen, dass er eigentlich, egal wie er sich anstrengt, egal wie gut er Deutsch spricht, egal wie korrekt und fleißig er ist, auf eine Art natürlich nie ganz ankommen wird. Das erzählen ja auch viele GastarbeiterInnen und Menschen, die in dieses Land kommen, dass sie auf diese Grenzen stoßen. Und ich glaube, in dem Moment hat er mitgelacht. Das war ja auch eine Anforderung, ne? Also wenn man in Deutschland nicht anecken möchte, dann muss man ja die Witze der Mehrheitsgesellschaft ja auch ganz oft ertragen und eben nicht Einspruch einlegen. Deswegen hat er in dem Moment mitgelacht und sich aber seinen Teil natürlich gedacht.
Du erzählst aber, glaube ich, auch wenn ich mich richtig erinnere, dass du mit dem Vater über diese Szene sprichst, also in deinem Buch schreibst und er dir quasi seine Heldengeschichte erzählt, nämlich dass er, glaube ich, detailliert erzählt, wie er wirklich sich auf die Suche nach einem Wolpertinger gemacht hat.
Das kann sein, dass es gar nicht unmittelbar in der Szene stattgefunden hat, aber mein Vater hat tatsächlich diesen Leuten mal erzählt, dass er tatsächlich mal einen Wolpertinger versucht hat zu fangen und hat sie damit auf den Arm genommen. Aber er hat das so ganz detailliert geschildert. Es gibt da dann so verschiedene, ich kann es jetzt gar nicht mehr so abrufen, sozusagen nach der bayerischen Legende, was man so machen muss. Man muss irgendwie eine Kerze bei sich haben und so einen Sack mit Bienenwachs, glaube ich. Und mein Vater hat so getan, als hätte er genau das gemacht und hat sich für dumm verkauft, um es mal jetzt mal so zu sagen. Und es hat bei den anderen, glaube ich, nicht dazu geführt, dass sie es verstanden haben, meinte mein Vater. Die hätten einfach nur doof geguckt und haben nicht gemerkt, dass er sie auf den Arm nimmt.
Du hast jetzt mehrfach schon im Gespräch das Wort Scham erwähnt. Also welche Scham du gegenüber manchen Dingen empfunden hast, welche Scham du als Jugendlicher oder als Kind gespürt hast, dass du quasi jetzt da über dich selber schämst, dass du so gefühlt hast. Und das alles zu reflektieren und aufzudröseln, das machst du eben in deinem Buch. Und da prägst du eben diesen Begriff Klassenscham. Also kannst du ihn vielleicht noch näher beschreiben? Was bedeutet Klassenscham für dich?
Also Ausgangspunkt des Buches und meiner Geschichte sind auch ganz oft Schammomente, in denen man mit seiner eigenen Herkunft konfrontiert wird und in denen auch die Umgebung dich spüren lässt, woher du kommst und was an deiner Herkunft nicht stimmt. Das heißt, es ist zwar ein Gefühl, was sich sehr, sehr persönlich und intim und innerlich anfühlt, aber hat immer eine gewisse Außenrelation in dem Sinne, dass man gefühlt eine soziale Norm übertritt. Und mir geht es dann auch gar nicht um die Scham an sich, um das Gefühl, das aber entsteht oder irgendwie um Mitleid, wenn ich davon erzähle, sondern es geht darum, sichtbar zu machen, dass die Scham, von der ich spreche, immer entsteht, wenn ein Milieu auf das andere trifft. Und das ist dann diese Klassenscham, von der ich spreche, wenn man herausfällt aus einer Gruppe aufgrund gewisser Merkmale. Das kann sein, wie man sich kleidet, es kann sein, was man gelesen hat oder auch nicht gelesen hat. Also all das, was Menschen ausmacht, erzählt doch immer darüber etwas, woher wir kommen. Und das führt ganz oft zu so Klassenscham-Momenten, wenn es bei der Umwelt, wenn die Dinge dort anders eingerichtet sind.
Und du hast quasi diese Grenzen erlebt, weil du den Bildungsaufstieg geschafft hast.
Ja, Bildungsaufstieg ist für mich immer so ein schwieriges Wort, weil damit oft so ein Gedanken, so ein Leistungsethos einhergeht, dass man es irgendwie selber schaffen kann, wenn man sich nur anstrengt und es dann doch auf den Einzelnen dann zugerechnet wird, ob man aufs Gymnasium geht oder dann auf die Uni und ausblendet, dass es dann eben sehr, sehr viele Bedingungen und Faktoren gibt, die wir nicht in der Hand haben, die das maßgeblich mit beeinflussen, welchen Weg wir gehen. Und die Scham hat mich auf diesem Weg dann immer begleitet, genau. Und jahrelang war das mein Umgang, sie nicht zu zeigen oder ihr hinterherzulaufen, sie zu fürchten. Die soziale Herkunft ist ja was, was sozusagen ständig an uns klebt, was in jeder Situation mitläuft, was irgendwie unser Leben und unsere Biografien bestimmt, aber irgendwie auch immer unbemerkt bleibt und unbemerkt bleiben muss. Und ja.
Genau, der Begriff Bildungsaufstieg, genau, der suggeriert eben sowas so, du schaffst es selber durch eigene Kraft und Leistung, als gäbe es keine gläsernen Decken oder andere Faktoren, die auch natürlich mitspielen. Du sprichst, glaube ich, lieber vom Klassenwechsel als vom Bildungsaufstieg. Warum, genau, aber warum sprichst du lieber von diesem Wechselbegriff? Und kann man wirklich sagen, dass du die Klasse gewechselt hast? Also ist es dann quasi, man wechselt die Klasse und ist dann in einer anderen Klasse und dann geht so eine Tür hinter einem zu?
Ich mag das Wort Klassenwechsel viel mehr oder auch Klassenübergang, weil es dann eben nicht diese Auf- und Abwertung auslöst, die mit diesem Oben und mit diesem Unten oft verbunden wird. Und weil man mit diesem Begriff auch deutlich machen kann, dass man nicht nur Dinge gewinnt, sondern auch Dinge verliert. Also mir geht es in meinem Schreiben darum, klarzumachen, wie Menschen so einen Klassenübergang erleben und was damit einhergeht, also welche Verluste man damit auch hat. Man verliert ja den Ort, den man seit Kindheit an kennt, man verliert die gemeinsame Sprache mit den Eltern, man verliert sehr viel Vertrautheit, gewinnt dann an anderer Stelle. Ob das wirklich ein Gewinn ist und ob man dann wirklich die Klasse wechselt, ist dann, wie gesagt, auch fraglich, weil man seiner sozialen Herkunft zwar entwachsen kann, aber sie auch nie ganz verliert. Und viele KlassenübergängerInnen oder AufsteigerInnen, wie immer wir sie auch nennen wollen, beschreiben ja auch, dass sie sich dann in der Ankunftswelt nicht so wirklich wohlfühlen und auch damit hadern, Unsicherheit empfinden, Selbstzweifel empfinden und immer wieder Gefahr laufen, irgendwie so enttarnt zu werden. Deswegen gibt es ja diesen Begriff des Aufsteigers im Sinne von, er steht so ein bisschen zwischen den Klassen und hat so einen doppelten Habitus. Und ja, für mich selber würde ich das auch so empfinden, dass ich eigentlich nie wirklich da angekommen bin, wo ich hin wollte, in Anführungsstrichen, weil ich wollte auch, habe nie einen Klassenaufstieg anvisiert. Es war jetzt nicht so, dass ich weg wollte vom Ort meiner Eltern, sondern das sind, wie gesagt, auch Zufälle und Entscheidungen, die wir gar nicht in der Hand haben. In Deutschland ist man irgendwie 10, 11, wird dann darüber entschieden, ob man in die Hauptschule geht oder aufs Gymnasium. Das hat man ja selber nicht in der Hand. Das sind Faktoren, die wir gar nicht kontrollieren können. Und mir ist dann wichtig zu betonen, dass der Bildungsaufstieg oder Klassenwechsel auch mit sehr vielen Zufälligkeiten eben zusammenhängt.
Und welche Rolle haben deine Eltern dabei gespielt? Haben sie dir Freiheiten gelassen? Und wenn ja, wie sah diese Freiheit aus? Oder haben sie gesagt, Junge, studier was Gescheites, werd irgendwie Arzt oder Anwalt oder schlag doch diesen Weg ein?
Also meine Eltern haben mir sehr viele Freiheiten gegeben bei der Studienwahl. Man könnte auch vielleicht sogar formulieren, dass es ein bisschen gleichgültig war. Sie meinten eigentlich immer, dass es mir Spaß machen muss. Also das war immer der wichtigste Gedanke. Das heißt, ich bin sehr froh über diese Freiheiten, die sie mir gegeben haben. Umgedreht könnte man auch sagen, dass da so ein gewisser Mangel an Bildungskompetenz dahinter steckt. Also ihnen war es wichtig, dass es mir Spaß macht, aber sonst haben sie sich nicht viel drum gekümmert, konnten sie auch nicht. Sie mussten ja arbeiten und hatten auch keine Vorstellung davon, wie man eine Bildungskarriere einschlägt, auf welche Uni man geht, was man wo studiert. Zusammenhängt mit der Frage, welche Netzwerke man hat. Kennt man irgendwie vielleicht ProfessorInnen? Also, ne, also die Einwirkung, die Akademikereltern auf ihre Kinder ausüben, welchen Weg sie einschlagen, ist natürlich sehr, sehr viel größer als bei Menschen, die davon wenig Ahnung haben und auch nicht wissen, was ist eigentlich Studieren, was ist eigentlich Soziologie. Also meine Eltern haben sich da sehr, sehr schwer getan, sich vorzustellen, was das eigentlich ist, was ich da studiere. Und ich habe es auch bis zum Ende nicht geschafft, das so komplett erklären zu können, weil man sich einfach so in verschiedenen Welten dann plötzlich bewegt, dass man sich auch ein bisschen unheimlich wird. Also ich meinen Eltern auch unheimlich wurde, glaube ich. Und plötzlich bin ich jemand, der mit Begriffen nach Hause kommt und Büchern und Theorien, von denen sie noch nie was gehört hatten. Und da fällt es natürlich sehr, sehr schwer, irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und mir zu sagen, welcher Weg jetzt der richtige für mich ist. Und ich glaube, deswegen kommt diese Losung, mach doch das, was dir Spaß macht. Das ist natürlich toll, aber es zeigt auch so ein bisschen, unter welcher Lücke da meine Eltern auch gelitten haben.
Aber sie haben nicht den Druck gemacht zu sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht genau, was Soziologie ist, aber es klingt jetzt nicht nach etwas, wo man dann vielleicht irgendwo in einem Glasbüroturm sitzt und da das dicke Geld irgendwie mit nach Hause bringt. Also das war jetzt auch nicht so, an diesen Druck haben sie aber auch nicht ausgeübt. Also diese Idee, ihr Sohn muss es irgendwie woanders hin schaffen in ihrem Leben als sie.
Nee, das gar nicht tatsächlich. Hm. Also es war ihnen wichtig, dass ich das machen kann, wenn ich will. Ich habe dann auch sehr früh gearbeitet, um mir das zu finanzieren und nebenbei auch BAföG bekommen. Und es gab nie einen Druck seitens meiner Eltern, dass ich jetzt irgendwie wer werden muss oder eine bessere Stellung habe als sie. Also meine Eltern haben sich auch nie dafür geschämt, aus ärmlichen Verhältnissen zu kommen. Die hatten auch gar nicht viel übrig für Status oder Luxus und Prestige. Für solche Dinge hatten sie gar nicht viel übrig. Das heißt, ihnen war das gar nicht wichtig, dass ich jetzt mehr verdiene oder irgendwie mehr Reputation bekomme, gar nicht.
Bei dir ist es ja so, dass quasi, so beschreibst du das auch in deinem Buch, dass quasi jedes Familienmitglied eine Auf- und auch Abstiegsgeschichte durchgemacht hat. Also deine Eltern, dein Vater, der hat den Bauernhof seiner Familie verlassen und wurde dann Wirt in Deutschland. Deine Schwester hat einen Hauptschulabschluss gemacht und sich dann einem Pharmakonzern hochgearbeitet. Du bist Autor, hast Soziologie studiert, bist Autor und dann hast du eben dieses Buch jetzt geschrieben. Wie hat es denn dieses Schreiben vielleicht auch, hat es nochmal deine Beziehung zu deinen Familienmitgliedern verändert? Also wie hat das Buch vielleicht auch eure Beziehungen verändert?
Also wenn man einen Klassenübergang so hinter sich hat, dann fällt es einem oft sehr, sehr schwer, in diese Welt zurückzugehen, weil man ihr entwachsen ist, wie gesagt, weil man die Vertrautheit nicht mehr hat, weil man die gleiche Sprache nicht mehr spricht, weil man sich auch nicht mehr versteht tatsächlich. Man teilt nicht mehr die gleiche Lebenswelt mit der eigenen Familie. Und da entsteht ein großes Gefühl von Entfremdung dann ganz oft. Und das war auch Auslöser meines Schreibens, diese Entfremdung und diese Abstände, die entstanden sind zwischen mir und meinen Eltern, zwischen meiner Herkunft und meiner Ankunft, zwischen damals und heute, diesen Abständen auf den Grund zu gehen. Das war einer der Grundauslöser für das Buch. Und deswegen ist dieses Buch auch der Versuch einer Annäherung, ne, an diese Welt und an meine Familie und der Versuch, sie auch in ihrer Andersartigkeit zu verstehen. Man neigt auch sehr oft dazu bei solchen Geschichten, wenn man sich von seinen Eltern entfremdet hat, aus welchen Gründen auch immer, was dazu führt, dass Reibungen und Konflikte entstehen, dass man sich das sozusagen persönlich irgendwie anhaftet und sich persönlich dafür in die Verantwortung nimmt, dass man seine Eltern irgendwie anklagt, unbewusst oder bewusst, oder sie in ihrem Tun und ihren Entscheidungen so abwertet und nicht damit klarkommt, dass sie Bildzeitung lesen oder vor dem Fernseher sitzen. Und das wollte ich eben nicht machen. Ich wollte sozusagen das strukturell erklären und meine Familie so zu einer Art soziologischem Phänomen machen und sie zu versuchen zu verstehen einfach. Und das ist, glaube ich, dem Text dann irgendwie anzumerken. Meine Familie hat den Text natürlich gelesen und über diesen Text sind wir uns doch wieder näher gekommen. In dem Sinne, dass wir jetzt viel leichter an uns akzeptieren können, dass wir ganz anders sind und dass wir uns da eben nicht mehr persönlich dafür anklagen müssen. Ne? Also, dass ich jetzt Soziologie studiert habe und meine Schwester das ist und mein Vater das. Uns fällt das viel, viel leichter, das irgendwie anzuerkennen, dass wir ganz anders sind. Und das hat uns auf eine Art natürlich auch wieder näher zusammengebracht.
Das heißt, also vielleicht, wenn ich das quasi so skizziere, dein Weg zum Autor war quasi Teil dieses Klassenwechsels, aber dann hat es, und dich vielleicht erstmal das Schreiben bringt einen vielleicht auch erstmal weg quasi, hat dich weggebracht von deiner Herkunft, aber dann hat es dich auch wieder deiner Herkunft nahegebracht und eben auch den Familienmitgliedern.
Ja, es bleibt natürlich eine widersprüchliche Bewegung, weil man im Schreiben auch den Abstand immer weiter vergrößert. Ich habe ja bei Suhrkamp das erste Buch veröffentlicht und das ist vielleicht sozusagen ja die Zuspitzung des Abstandes zu meinen Eltern ist ja dieses Buch, das bei diesem bildungsbürgerlichen Verlag erschienen ist. Gleichzeitig bemüht sich das Buch darum, meinen Eltern und ihrer Welt wieder näher zu kommen und sehr wohlwollend auf sie zu blicken und ohne Abwertung, was in vielen anderen Büchern aus diesem Genre, sage ich jetzt mal, oder aus der sogenannten neuen Klassenliteratur oft nicht passiert, finde ich. Da wird dann eher mit Groll und mit Abrechnung zurückgeblickt, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die Menschen, die davon erzählen, dann irgendwie Gewalt erfahren haben, Homophobie erfahren haben und sich deswegen von ihrer Herkunft losgelöst haben. In meinem Fall war das anders. Also ich will auch von Mängeln und Belastungen an diesen Orten erzählen, aber ich will eben auch sehr, sehr wohlwollend zurückblicken auf meine Eltern, auf ihre Arbeitsleistung, auf meine Schwester, was sie dort geschafft haben und ja, mich deswegen auch wieder annähern.
Du hast es, glaube ich, Klassenliteratur genannt. Also es gab in den letzten Jahren einige Bücher, die viel Aufmerksamkeit erfahren haben von Autoren, Autorinnen aus armen Verhältnissen, die darüber geschrieben haben, über diesen Klassenwechsel und über ihre Herkunft. Man kann vielleicht von einem Trend sprechen im Literaturbetrieb, dass auch solche Texte gesucht und gewollt worden sind von den Verlagen. Wenn man von einem Trend spricht, hat der etwas bewirkt oder verändert?
Also ich glaube, bei mir hat das auf jeden Fall ausgelöst, mich mit der Frage mehr auseinanderzusetzen. Der Begriff der Klasse war ja lange außer Diskussion. In der Soziologie hat er lange keine Rolle gespielt, war obsolet. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, hieß es da, und haben doch alle Möglichkeiten. Und erst so in den 2010er Jahren, nach Didier Ribons Rückkehr nach Reims, kam es dann wieder zurück in die Diskussion. Ich habe das Buch damals auch gelesen. Kam ein paar Jahre später in der deutschen Übersetzung und habe mich da total abgeholt gefühlt und wiedergefunden in dieser Beschreibung. Er beschreibt eben auch dieses Zwischen den Welten sein ganz eindrücklich und auch die Unmöglichkeit zurückzukehren. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan, glaube ich, weil mit jedem weiteren Buch das Diskursfenster etwas weiter geworden ist und offener geworden ist und man jetzt sehr viel leichter über diese Themen sprechen kann. Also ich kann jetzt mit dir hier sitzen und über das Thema sprechen. Das war noch vor 20 Jahren unmöglich. Ich weiß noch, dass ich mich an der Uni in München, wo ich Soziologie studiert habe, sehr, sehr unwohl gefühlt habe in diesem elitären Klima und so die ganzen Defizite an mir wahrgenommen habe. Ne? Der fehlenden Sprache, keine Fachwörter, keine Bildung, kannte mich nicht aus. Das aber nicht äußern konnte. Da gab es doch keinen Resonanzraum, das irgendwie zu versprachlichen. Wenn ich davon erzählt habe, hieß es ja dann, ne, also dann habe ich es mit mir selber ausgemacht und immer versucht, diesen Bildungsrückstand aufzuholen. Und jetzt ist das anders. Jetzt kann ich darüber sprechen und das macht natürlich was mit einem, wenn man Dinge, die man an sich selbst als Mangel erlebt hat, jetzt plötzlich sozial, strukturell deuten kann und öffentlich machen kann und auch Menschen findet, denen es eher sehr, sehr ähnlich geht. Bei jeder Lesung melden sich ganz viele aus dem Publikum und beschreiben dann sofort ihre Geschichte und denken über ihre eigene Klassengeschichte nach. Da hat sich total viel getan, in dem Sinne, dass sehr viele Menschen, die zumindest mit diesen Büchern in Berührung kommen, da anders drauf blicken. Und ich weiß nicht, ob da sozusagen grundlegend an der Klassengesellschaft was verändert wurde. Ich befürchte nicht, aber die Sensibilität für diese Themen und für die Abgrenzungen, die mit Klassismus auch einhergehen, die ist auf jeden Fall höher geworden. Und ja, natürlich ist der Weg noch nicht zu Ende gegangen.
Ja, ich frage mich, wo das quasi politisch noch hinführen könnte, weil wir jetzt, wenn wir jetzt über die Arbeiterklasse sprechen, natürlich auch viel darüber sprechen, wen diese Arbeiterklasse wählt. Und jetzt konnte man gerade in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da gab es jetzt einen Artikel mit der großen Überschrift, wie die SPD die Arbeiter verlor. Warum glaubst du, hat die SPD die Arbeiter verloren?
Also stimmt, dass sehr viele Arbeitenden die AfD wählen. Ich wäre trotzdem vorsichtig mit diesem Klischee, dass wer der vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Unterschicht angehört, dann irgendwie jetzt rechts wählt, müsste man sich im Einzelfall nochmal angucken. Ich glaube, es fehlt vielen Menschen dann an Perspektive und an Alternativen, wen sie wählen sollen. Und die fühlen sich dann eben von der SPD eben nicht mehr abgeholt. Das kann ich auch so erkennen. Gründe dafür habe ich nicht wirklich, außer dass sie sich in den letzten vielen Jahren ihre Regierungsbeteiligung einfach inhaltlich so aufgelöst haben, dass viele eben nicht mehr wissen, wofür sie stehen. Das ist ja das, was auch mit der SPD heute assoziiert wird. Ne? Man weiß gar nicht mehr, die Ideen von Aufstieg, Gerechtigkeit, Transformation der Gesellschaft hin zu einem Wohlfahrtsmodell, das ist ja der Themen, für die SPD nicht mehr sich stark macht. Die Abschaffung des Bürgergelds ist jetzt da nur der letzte Punkt einer Entwicklung, in der die SPD inhaltsleer geworden ist und deswegen für die arbeitende Bevölkerung auch nicht mehr attraktiv ist.
Der Autor Ilja Matusko, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Hartauer.